Herzlich willkommen beim Dividendenalarm-Podcast. Ich war wieder zu Gast bei Mike Wagner. Er ist Finanzcoach und betreibt den YouTube-Kanal Aktienfitness. Ihr findet viele Informationen zu Mike auf seiner Webseite aktien-wagner.de. Worum ging's nun in unserem neuen Talk? Natürlich stehen Dividendenaktien im Fokus. Wir sprechen über Aktien, die wir gekauft haben und darüber, ob Aktien aktuell zu teuer bewertet sind. Außerdem schauen wir uns die Performance von Aktien an, die wir vor einiger Zeit hier im Podcast angesprochen haben. Und wir sprechen über unsere Performance des letzten Jahres. Dazu wie immer einige Punkte zur Politik nach den Wahlen, dem Standort Deutschland sowie einigen deutschen Aktien. Rundum ist hier wieder ein interessanter Talk entstanden und ich wünsche euch nun viel Spaß dabei. Bis bald zum zweiten Teil des Talks, euer Alex.
Freunde, wir sind wieder zurück aus Thailand, Koh Phangan und aus dem schönen Hessen in der Nähe von Frankfurt. Bei mir ist eiskalt, beim Alex ist es regnerisch, wie ich gehört habe, auch etwas. Und heute werden wir über einiges Interessantes sprechen. Ich schaue mal ganz kurz nach. Wir werden darüber reden, wie ist unser Depot gelaufen, wie viel Prozent haben wir pro Jahr, wie sehen wir Aktienbewertungen aktuell. Also ich habe auch ein paar Kennzahlen, Daten dabei. Vielleicht können wir die gleich einblenden, dann werden wir dann mal sehen. Und wie wir uns aktuell verhalten, werden wir ansprechen. Wir haben grob über Dinge geredet, über die wir reden wollen oder haben uns eine Liste gemacht. Aber wir haben uns jetzt nicht sonderlich groß abgesprochen. Deswegen werdet ihr jetzt hier von uns jeweils die Meinungen genau sehen und so weiter und so fort. Wir werden auch darüber sprechen, welche Aktien wir gekauft haben vor kurzer Zeit. Auch mal über Aktien, die wir, ich will jetzt nicht sagen empfohlen haben, aber angesprochen haben zumindest, die relativ gut gelaufen sind auch. Und dann geht es natürlich auch noch weiter mit einigen anderen Dingen, zum Beispiel der Wahl in Deutschland. Kommt bald ein Crash? Kann man das erwarten oder nicht? Und so weiter und so fort. Vielleicht auch über das Thema Auswandern, wenn wir das schaffen, weil hier in Deutschland brodelt es ja schon richtig. Und ich würde sagen, wir legen erstmal los mit dem Alex. Alex, ich hoffe, dir geht's gut und erzähl uns doch mal was über dein Leben, über dein Depot aktuell. Wie ist denn gelaufen in 24 oder wie sieht's aktuell aus?
Also wir haben schon 25 hier in Thailand.
Aber deine Jahresperformance kommt ja noch von 24
vom letzten Jahr. Ja, genau, letztes Jahr auch noch. Ja, stimmt ja, wir haben ja schon länger nicht mehr gesprochen. Ansonsten hier in Thailand ist alles beim Alten. Es ist immer so ein bisschen bewölkt, wie so eine kleine Zwischensaison hier. Ein paar verregnete Tage, irgendwie ein paar Stunden hier, ein paar Stunden da. Wir waren sogar in der Bildzeitung, habe ich gehört, mit den Überschwemmungen. Aber das ist immer so lustig, wenn dann immer so diese ein, zwei neuralgischen Stellen hier auf der Insel gezeigt werden, die dann irgendwie immer überlaufen und dann heißt, das Paradies geht irgendwie unter.
Ja, ja.
Also wir können ganz normal hier leben. Weil du ja vorhin gesagt hast, bei dir ist ja noch kalt und so, sogar im Haus. Wir haben ja nicht mal eine Heizung, ne? Also wir können uns auch nicht viel erlauben hier. Es muss halt immer so durchschnittlich sein, aber so 29 Grad haben wir schon. Ja. Und wir im Haus bei uns haben wir auch eine sehr niedrige Luftfeuchtigkeit, weil wir die einfach hier mit den Maschinen irgendwie so herauskitzeln. Also wir sind da bei 40%, also ist auch sehr angenehm. Ist nicht so schwül, wie man natürlich mit offenen Häusern oder so.
Oh ja,
hat.
Also ja,
muss man ein bisschen Kohle rausknallen. So, jetzt hast du angesprochen, das letzte Jahr habe ich abgeschlossen mit 9%. Das war okay, also im Vergleich, sage ich mal, liefen alle anderen natürlich irgendwie besser, alle Indizes und so. Aber die letzten zwei Jahre waren ja eh schon durchwachsen mit erst 6% und letztes Jahr 9%. Das war nicht das die Jahre der Value-Werte. Aber gut, das wechselt sich ja gerade. Das sehen wir ja gerade seit der Wahl von Trump und mit dem Jahreswechsel vor allem, dass wir diesem Jahr bin ich schon bei 10%, also 10,3. Das war jetzt im Februar mit 3,9. Der Januar war natürlich nochmal ein bisschen besser. Aber im Februar nochmal 3,9, da war ich selbst überrascht. Ich habe auch überall Statistiken gesehen, dass warum auch immer die zweite Monatshälfte im Februar immer schlecht ist und dass immer alle Gewinne abgegeben werden. Ich glaube, das war irgend so ein Portal, was da gepostet hat. Das habe ich dann bei mir auch mal geteilt. Also keine Ahnung, bei mir war da jetzt nichts. Aber gut, ich habe auch noch ein bisschen was aufzuholen nach den zwei schwächeren Jahren. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass es gar nicht so lange dauern wird, dass man praktisch die Überrenditen der anderen Assetklassen schnell aufholt. Also wenn erstmal der Wechsel in Value passiert, dann fließt da auch eine Menge Geld hin. Und dann ist es ja nicht was, wo nach drei Wochen erledigt ist, sondern das ist ja dann eher was für Monate. Also bin ich erstmal zuversichtlich, dass es noch eine ganze Weile so weiterläuft.
Auf jeden Fall. Ich denke auch, also wir haben ja schon ein bisschen den Wechsel gesehen in Value oder in sicherere Aktien, sage ich jetzt mal, Aktien, die weniger volatil sind. Nasdaq wurde ja schon ein bisschen was abverkauft, auch wenn man sich die Aktien anschaut. Also ich bin weiterhin, ich war teilweise bei, wenn man alles hochgerechnet hat, interner Zinsfuß bei 15,5% pro Jahr. Allerdings gab es ja jetzt auch so einen kleinen Dämpfer bei British American Tobacco, die regulatorisch in Bangladesch und Australien ein bisschen Probleme haben. Das hast du sogar, glaube ich, auch schon mal angesprochen, Australien, was Zigaretten und so weiter angeht. Mhm. Das sieht trotzdem noch zukunftstechnisch relativ gut aus bei British American Tobacco, meiner Meinung nach. Und da gab es halt natürlich einen Dämpfer. Auch in Kanada gibt es ein bisschen Probleme und mit einem Rechtsstreit. Und deswegen bin ich aktuell bei 14,99% pro Jahr interner Zinsfuß, also Performance pro Jahr. Also kann man sagen, 15% pro Jahr. Ich bin happy. Letztes Jahr, was hatte ich? 22%, glaube ich, im letzten Jahr. Und damit bin ich eigentlich ganz happy auch gewesen. Ich habe ja auch das meiste konservative Unternehmen, 20% Basiskonsum, 20% Finanzen. Was aber Finanzen ist hauptsächlich, sind hauptsächlich Versicherer. Ja, bei mir eine Bank, Bank of America, die auch nicht schlecht gelaufen ist. Teilweise war sie mal höher, aber auch gar nicht schlecht gelaufen. Ja, und deswegen bin ich auch ganz glücklich. Aber ich glaube auch, dass da noch einiges kommen wird. Wir haben ja auch schon mal angesprochen, wenn Zinsen weiter gesenkt werden, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch hoch, dass das irgendwann interessanter wird in Value-Titeln. Und werden wir dann mal sehen. Aber ich bin da geduldig, mache mich da nicht verrückt. Aber wie siehst du denn aktuell Aktien? Grundsätzlich hast du bei deinen, ich meine, du hast ja andere Indikatoren ein bisschen, aber grundsätzlich würdest du sagen, gerade kann man was zum Kaufen finden oder eher nicht? Also eher der Markt überbewertet aktuell oder nicht? Weil ich habe da eine ganz klare Meinung. Wie sieht es bei dir aus?
Also man findet sicherlich immer irgendwelche Aktien, die kaufenswert sind, und die meisten kaufen ja eh nicht nach Bewertung, sondern weil alle anderen kaufen oder irgendwas. Ich habe letzte Woche war das bei meinen Mitgliedern mal geguckt, genau das haben wir auch geschaut, wie viele Aktien sind denn jetzt noch kaufenswert. Habe mir mal dort die Kaufsignale angeschaut, habe dann bestimmte Sachen rausselektiert, wie zum Beispiel also Unternehmen, die keine fortgeschrittene Signalstärke haben, die vielleicht eine zu hohe Quellensteuer haben, oder die Unternehmen, die keine gute Dividendenkontinuität haben. Also mindestens, ich glaube, zweistellig habe ich aus, also mindestens 10 Jahre, sagen wir mal. Und da blieben am Ende, ich glaube, 13 Werte irgendwie so übrig. Dann habe ich nochmal irgendwas gefiltert und das waren irgendwie Werte, die jetzt irgendwie übrig blieben. 1, 2, 3, 4, 5, ja, vielleicht 8 Werte, die dann irgendwo, mit denen man sich beschäftigen könnte. Da war jetzt nicht so viel Großartiges dabei. Wir haben Nestle ja schon mal angesprochen im letzten Jahr. Die sind immer noch, obwohl sie schon gut gestiegen sind, noch vielleicht eine Überlegung wert. Aber ansonsten sind auch viele deutsche Werte dabei, komischerweise, in dieser Liste. Wovor ich ja so ein bisschen, ja, also ich brauche das nicht so zwingend, da mir so viele deutsche Werte ins Depot holen. Politikwechsel hin oder her. Man muss halt immer gucken, was am Ende dabei umgesetzt wird. Und ich glaube, die tun sich da am Ende sowieso schwer, erstmal eine Regierung, eine Koalition in der Regierung zu finden und dann noch irgendwas voranbringen. Ich glaube, der Standort Deutschland wird nicht so kurzfristig besser aussehen. Also da wird sicherlich irgendwas geben, haben Sie ja schon gesagt, ein Infrastrukturpaket und Verteidigungskosten sollen alles steigen. Ja, ich weiß nicht, ob jetzt die deutschen Unternehmen, die zumindest an der Börse gelistet sind, da jetzt groß profitieren. Also ich versuche es mir einfach zu reduzieren, weiter im Depot. Ich brauche da nicht so viel von. Kann ja mal schauen, wie viel. Ich glaube, das hatte ich letztens schon mal gesagt, wie viel da im Depot überhaupt ist. Deutsche Werte ist da gar nicht so viel. Also was mir gerade noch einfällt, ist Freenet, weil die halt so groß sind bei mir im Depot. Die bringen halt diesen deutschen Anteil von 12% natürlich nach oben. Wenn ich Freenet rausrechne, dann bin ich im unteren einstelligen Bereich, vielleicht 7 oder irgendwas. Also keine Ahnung, ich habe da nicht so viel. Sixt haben wir noch, Allianz. Also es gibt noch ein paar Werte, die okay sind. Allianz mit einem neuen Allzeithoch, da fehlen noch 20% bis zum echten Allzeithoch. Also nicht ein neues Allzeithoch, sondern ein neues Jahreshoch, sage ich mal. Aber das Allzeithoch, das wissen wahrscheinlich viele nicht, liegt hier bei irgendwo bei fast 400 Euro aus dem Jahr 2000 oder 2001, irgendwann da. Und ja, bin ich mal gespannt, 20% fehlen noch und vielleicht gibt es da eine Party oder einen großen Einbruch, ich weiß es nicht.
Ja, also ich habe, glaube ich, 9% oder 8% Deutschland. Ich glaube, ich habe 9% UK und 8% Deutschland und ich glaube 72% USA, wenn nicht sogar noch mehr. Also ich weiß, das weiß ich auch immer nicht auswendig. Ich weiß immer, die groben muss ich auch nachschauen. Ja. Ich glaube, das muss man auch nicht auswendig wissen, wenn man das grob weiß. Aber
ändert sich auch täglich.
Genau, ändert sich die ganze Zeit. Aber ich versuche jetzt mal, also grundsätzlich sieht man ja schon, wenn man sich die Daten anschaut, muss man ja eine Sache schon immer mal, wenn man sich die Bewertungen anschaut, unterscheiden, ist jetzt, man muss erstmal Tech-Aktien zum Beispiel, also den Nasdaq schon mal unterscheiden vom S&P 500 oder auch vielleicht von einem, ich sage jetzt mal, FTSE All-World High Dividend Yield, wenn man jetzt von Indizes ausgeht, wo eher konservative Unternehmen, die Dividenden ausschütten, drin sind, wenn man sich Bewertungen anschaut. Und wenn wir erstmal grundsätzlich schauen, und schauen wir hier uns die Darstellung an zum Beispiel, das ist von Berenberg, die Darstellung, kannst du es sehen, Alex?
Ja.
Dann sehen wir jetzt hier, ist KGVs, europäische Aktien versus US-Aktien, sehen wir jetzt mal USA, sind wir bei, also wir sind schon so, wir kommen in die Richtung Bewertungen um die 2000er, ja, geht es langsam nach oben, aber auch hier während Corona ging es ja dann irgendwann nach oben, aber wir sind bei 22,3 aktuell und der Durchschnitt liegt bei 17,3. Das wird natürlich durch diese Tech-Aktien hauptsächlich verursacht, eben, muss man immer dazu sagen. Sehen wir auch gleich, da habe ich nochmal eine Darstellung zu und wir sehen jetzt, dass Europa so im Mittel bewertet ist, wie es auch sonst war. Und das ist jetzt hier der Stoxx 600. Das ist schon mal was man sich anschauen kann und wo ich dann.
Das auch ist ja auch der Grund, warum DAX und Eurostoxx seit Jahresanfang alles outperformen. Weil wenn ich ein amerikanischer Investor bin und der auf Milliarden, Billionen sitzt, der muss jetzt in Amerika nicht investieren, weil einfach der US-Dollar einfach sehr stark ist.
Ja.
Was natürlich dann für Investments von irgendwoher unnötig ist. Ja. Aber ein Amerikaner, der US-Dollar hält, kann einfach in den schwachen Euro investieren.
Ja.
Und ich denke, das ist eben ein Ding, dass es da wirklich viele Unternehmen gibt, die dort aus der Sicht mit dem Währungspunkt nochmal, es können ja immerhin so 8-12% sein, je nachdem, wie weit die Währung nochmal zurückkommt. Da hast du einfach nur, ohne dass die Aktie sich irgendeiner Form verändert hat, hast du einfach schon mal einen Währungsgewinn. Wann auch immer das kommt. Ja, weil das Ziel von Trump ist ja durchaus, den US-Dollar auch wieder abzuschwächen. Und da macht es Sinn, jetzt den starken Dollar einfach in schwache Währungen zu investieren. So versuche ich das ja auch. Nur, wie gesagt, in Europa finde ich einfach nicht so viel Interessantes. Und so viele andere Währungen sind jetzt auch gerade nicht günstig. Das bedeutet praktisch, der Euro ist gerade überall irgendwo ein faules Ei.
Ja, also ich habe ja auch in Europa viel gesehen. Ich habe da immer bei Schweizer Aktien ein bisschen Probleme gehabt, beispielsweise aufgrund der Quellensteuer. Kann man sich natürlich hier zurückholen. Hier sieht man nochmal eine Grafik. Das sind jetzt mehrere Bewertungskriterien, Kennzahlen, übereinander gelegt. Also das heißt, das KGV, das vergangene KGV, das Forward KGV, CAPE, Price-to-Book-Ratio, also der Kurs-Buchwert-Verhältnis, EW, EBITDA und so weiter und so fort. Aber auch Marktkapitalisierung zu GDP, Growth Domestic Product. Und wenn wir sehen, sind wir hier wirklich auf dem Level von 99, 66, 29. Ja, das heißt, das ist schon auch eine heiße Nummer. Was ich jetzt aber sagen würde, es ist eine heiße Nummer, was die Bewertungen angeht, wenn wir uns diese Bewertungen jetzt hier anschauen. Was ich aber da sagen muss, ist, dass ich das jetzt so hart nicht sehe bei bestimmten konservativeren Unternehmen. Jetzt eine Basiskonsumgüteraktien zum Teil, da sieht man nicht diese hohen Bewertungen. Natürlich werden die mitgezogen. Das muss man natürlich auch sehen.
Ja,
klar. Die werden mit nach oben gedrückt. Ich habe dann mal jetzt einen kurzen Vergleich und ich habe es mir mal einfach gemacht und bin mal reingegangen und habe mal hier in einem, das ist jetzt auf extra ETF, Kurs-Gewinn-Verhältnis von dem High Dividend Yield. Ja, da sind wir im Durchschnitt beim KGV bei 12,78. Wenn wir uns das anschauen, das ist der Durchschnitt und der Buchwert bei 1,7. Ja, wenn wir uns das anschauen. Und jetzt, wenn wir dann mal reingehen und schauen uns mal an, wie das im S&P zum Beispiel aussieht, muss ich mal schauen, ob ich jetzt, oder MSCI World, ich habe da noch mehrere, schauen wir mal jetzt rein, welchen wir jetzt hier haben. So, das ist jetzt im S&P, da sind wir allein im S&P jetzt hier bei 22,4 und der Buchwert bei 4,4. So, und dann hätten wir noch das Gleiche bei, wenn wir da noch schauen, beim Nasdaq, der müsste auch noch, oder MSCI World, ja, wir haben ja erstmal ein MSCI World, sind wir bei 19 und bei 3 Kurs-Buchwert-Verhältnis. Und wenn wir jetzt, Nasdaq habe ich auch noch irgendwo mir reingelegt gehabt, können wir uns auch noch anschauen, war das hier? Nee, das ist wieder der MSCI World. Also der Nasdaq war auf jeden Fall deutlich höher, paar 20, ja, müsste das gewesen sein. Ich schaue es gerade mal hier, 27 ist der Nasdaq und Kurs-Buchwert bei 7. Ja, und das macht schon einen riesen Unterschied. Also die, wenn man sieht, denn natürlich sind die Unternehmen auch höher bewertet, grundsätzlich erstmal immer, aber das ist mitunter natürlich auch der Grund, wenn wir einen Durchschnitt haben bei so einem All-World High Dividend Yield von 12,13 vom KGV und 1,7 Kurs Buchwert und dann aber sehen, Nasdaq ist bei Buchwert 7 und bei 27 sind wir also beim Doppelten. Und die Frage ist dann immer, ist das so sehr gerechtfertigt? Manchmal natürlich, weil die Unternehmen stärker wachsen, aber da ist die Fallhöhe krasser, extremer. Und wenn es jetzt mal runtergehen sollte, extremer, dann werden meiner Meinung nach, es kommt auf die Krise an, es kommt auf den Crash an, worum es geht, wodurch das Problem erzeugt wurde, der Crash. Kann ich mir aber nur vorstellen, dass Basiskonsum beispielsweise oder ich sage jetzt mal Gesundheitsunternehmen, kommt natürlich ganz drauf an, eher weniger hart abverkauft werden.
Ich habe gerade mal durchgerechnet, wie viel von meinen Aktien, die ich im Depot habe, ich sind ja so ungefähr 80, ja, aktuell günstig sind. Das sind 30 Stück, die ein Kaufsignal haben bei mir, also eher unterbewertet sind. Das heißt, wir sind also bei über 30%, also auch eben im Gegenteil. Die anderen, ich habe 4 Aktien, die teuer sind, das weiß ich, habe ich auch gerade heute noch besprochen. Mhm. Die haben also ein Verkaufssignal. Müsste man schauen, individuell, was bei denen los ist, ob die jetzt wirklich teuer sind oder ob das eine Sondersituation ist, wie zum Beispiel bei 3M, die mit der Abspaltung und so weiter, die müssen sich erstmal irgendwie wieder in der neuen Bewertung fangen. Das ist für mich jetzt kein teures Unternehmen. Außerdem kommen die ja zum Beispiel aus ihrer Transformationsphase. Da kann ich die jetzt nicht gleich wieder verkaufen, sondern jetzt ist ja die Phase, wo man sagt, jetzt sammeln die sich wieder und dann sammelt man natürlich auch die Gewinne ein. Also wir haben 30 Unternehmen und 4 teure und 30 günstige. Der Rest ist neutral bewertet in meinem Depot. Das sind dann ungefähr 45 Aktien, die neutral sind. Und das widerspricht ja dem, was du gerade gezeigt hast, der S&P oder was auch immer, selbst der MSCI World, dass die ja die Indizes praktisch in Summe oder im Durchschnitt oder was auch immer dort teuer sind. Für mein Depot würde das überhaupt nicht in Frage kommen. Ja, was ist jetzt, wenn der Markt teuer ist? Jetzt passiert irgendwas, die Bewertungen müssen abgegeben werden. Dann gehe ich davon aus, dass das, wo am meisten Speck hat, auch am meisten verliert. Und das, was eh schon günstig ist oder was neutral ist, wird dann eben ein bisschen weniger. Und das, was günstig ist, wird vielleicht gar nicht groß verlieren. Also ich gehe davon aus, wenn der Markt 30% verliert, warum auch immer, weil jetzt Bewertungen abgebaut werden müssen innerhalb von 6 Monaten oder kurzem Zeitfenster,
ja,
dann passiert bei mir vielleicht nur -12. Und dann ist das für mich am Ende auch in Ordnung. Das sind auch Performance im anderen Bereich, die man dann macht. Und das zählt, glaube ich, auch.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und dann bekommt man natürlich eben, es gibt ja immer wieder so Umschichtungen, ja, und dann werden bestimmte Aktien, die werden ja dann wahrscheinlich die Personen, wenn, sagen wir mal, Tech-Aktien, die extreme Bewertungen hatten, wenn die abverkauft werden jetzt, was ich mir am meisten vorstellen kann, es kann natürlich auch immer was anderes passieren jetzt, ja, ob es Krieg ist oder was weiß ich, das haben wir alles nicht, können wir alles nicht beeinflussen. Aber dann gibt es eine Umschichtung und dann werden sicherere Aktien eher aufgekauft oder nochmal zugekauft. So. Und dann kann es sogar passieren, dass die vielleicht irgendwann schneller steigen als andere. Man weiß es natürlich immer nicht. Aber bei mir ist es jetzt auch nicht so extrem, muss ich ehrlich sagen. Also ich habe schon manche Aktien, die auf All-Time-High sind, wenn ich mir eine Allianz anschaue. Aber im Vergleich zur Historie sind die auch nicht so überbewertet wie irgendwelche anderen Tech-Aktien, also andere Aktien, die im Tech-Bereich unterwegs sind. Deswegen, in diesem Bereich findet man bestimmt noch was, also eher im Value-Bereich. aber im Tech-Bereich, da könnte es weiter runtergehen. Kann ich mir schon gut auch vorstellen.
Du musst dir mal vorstellen, da ist jemand, der hat irgendwie mit Value keine Erfahrung gehabt oder keinen Erfolg gehabt. Und dann ist er auf diesen Krypto-Tech und was auch immer Zug aufgesprungen. Ja. Jetzt ist er natürlich 2 Jahre den Zug geritten, hat jetzt ordentlich Performance gemacht. Wann geht man denn da raus? Also ich finde, Performance kann man machen, pro Jahr oder wie auch immer, in einem gewissen Zeitfenster. Entscheidend ist am Ende, was du realisierst. Also du kannst natürlich sagen, ich habe jetzt 100 oder 80% gemacht in 2 Jahren und schaust jetzt zu, wie die Hälfte davon wieder abschmilzt. Und dann fällt dir ein, okay, offensichtlich gab es einen Wandel von A nach B, in dem Fall jetzt vielleicht zu Value. Wann wechselt man? Das heißt, du verlierst dort von deinen 80% wahrscheinlich auch schon wieder ein Viertel, wenn nicht sogar mehr, bis du die Entscheidung tatsächlich getroffen hast, doch in ein anderes Segment zu wechseln. Das andere Segment wartet aber nicht, bis du kommst, sondern du wechselst ja deswegen dahin, weil offensichtlich du erkennst, offensichtlich wird jetzt Value gespielt. Jetzt habe ich schon 10, du hast 14 oder 15, was du gesagt hast, lass es nochmal 2 Monate weiterlaufen. Dann hast du ja dort beim Einstieg auch schon wieder 20% verloren, sage ich jetzt mal. Hm. Und unterm Strich kann das ja am Ende, also vielleicht kommt da ja auch der Spruch, hin und her macht Tasche leer oder so, aber wenn man so eine hohen Gewinne schon erzielt, dann sollte man irgendwie auch versuchen, die abzusichern oder zu erkennen, wann es Zeit ist, umzuschichten. Das spare ich mir, weil ich diesen Segmenten gar nicht hinterherrenne, sondern ich nutze praktisch die schwachen Zeiten im Value-Bereich, um mich in der Breite aufzustellen, um halt Sachen zu kaufen und nachzukaufen oder mich auch von Altlasten zu entledigen, um halt Cash zu erzielen. Und dann irgendwann bin ich halt auch von Anfang an dabei, wenn der Markt natürlich nach oben drückt und kann natürlich frühzeitig Performance mitnehmen. Ja. Mir ist zum Beispiel aufgefallen hier in der Monatsauswertung, dass zum Beispiel so eine tote AT&T einfach wieder erlebt. Ja. Die haben in diesem Jahr schon 20% gemacht. Im letzten Jahr, ja, die liefen da auch super. Das ist so ein Wert, den hatte ich auch irgendwann mal schon mal gedacht, Mensch, ey, dieses alte Ding, kein Mensch braucht mehr AT&T. Und das ist auch so ein Hidden Player. Du liest nirgendwo was von AT&T, kaufen, machen, tun. Die hat einfach keiner auf dem Schirm gehabt. Mhm. Und wer heute jetzt noch AT&T kauft, ich glaube, das lohnt sich schon gar nicht mehr. Nee. Also vor allem, wenn du dir den Chart anschaust. Oder so eine CVS zum Beispiel, die hat einfach jetzt mal seit Januar 50% hingelegt. Die hat jetzt irgendwie ewig durchgehangen, haben auch alle gesagt, Influencer-Aktie, bla bla bla, und keiner wollte sie mehr haben. Man kann diese Phasen nutzen und dann seine Position ausbauen, also wenn natürlich die Geschäftssituation noch weiter in Ordnung ist. Und jetzt sind das schon 50% seit Januar. Egal, wer jetzt aus dem Tech-Bereich kommt und sagt, na, jetzt gehe ich bei CVS schon rein. Da ist einfach ein Großteil der Anfangsgewinne auch schon wieder erledigt. Ne? Das ist dann teilweise manchmal schon crazy. Also RTL ist auch so ein Beispiel. Ewig tot, die will ich auch loswerden. Aber jetzt haben sie halt eine Rallye hingelegt. Von 24 auf, keine Ahnung, wo die heute stehen hier, 32 € innerhalb von wenigen Monaten, wo du denkst, warum, wieso? Gibt sicherlich auch Gründe, habe ich auch ein bisschen schon thematisiert. Auch eine Freenet mit einem super guten Chart. Ja, das sind Aktien, die hat dann auch irgendwie keiner im Depot. Bei mir, bei RTL ist es jetzt so, dass da natürlich die Verluste mal ein bisschen reduziert werden oder mal ein bisschen deutlich. Und dann komme ich da nochmal mit blauem Auge davon. Werde ich wahrscheinlich, wenn es so läuft, wie ich mir das vorstelle, sogar noch mit einem Gewinn rausgehen. Ja, jetzt nicht mit einem super Gewinn pro Jahr, aber immerhin dort auch nichts verloren. Ja, und dann ist es wieder, wenn du die Aktien nicht hast, wenn sie fallen, hast du auch nicht, wenn sie steigen. Und ich kann immer nur appellieren, seiner Strategie treu zu bleiben und wirklich nur schlechte Qualität auszusortieren. Wenn mein Unternehmen eine schlechte Phase hat, ein Jahr, ein halbes Jahr, anderthalb Jahre, was auch immer, dann muss man sich damit auseinandersetzen und gucken, ist es was, wo die lösen können oder stehen die jetzt vorm Ruin? Ja. Und wenn es ganz normal ist, dass sie sagen, wir müssen ein paar Brands irgendwie aussortieren, ein bisschen neues Marketing machen, irgendwie hier, irgendwie da, ein bisschen was machen und tun, dann sind die in einem, anderthalb Jahren sind die wieder auf dem Damm. Dann kann man das ausnutzen. Sowas suche ich, dann positioniere ich mich frühzeitig. Aber wenn natürlich Unternehmen sind, wo du sagst, naja, ob die noch überleben, da sollte man dann vielleicht eher die Reißleine ziehen.
Das Problem ist ja bei Personen, die jetzt nur auf diesen Tech-Zug und Krypto-Zug aufschauen, ich nenne sie immer die Crypto-Bros, weil ich kriege immer die, wenn ich irgendwie in einem Video angesprochen habe, eine Mondelez oder eine PepsiCo oder eine Nestle, ne? Realty Income, dann höre ich immer, ach, du lässt da Rendite liegen, völliger Quatsch. Ja. Und das sind immer die Personen, die ganz schwer hier das Maul aufmachen, aber nirgendwo öffentlich zeigen, wie ihre Performance ist oder erklären, welche Aktien sie kaufen oder was weiß ich, oder sich auch eingestehen, hey, das hat nicht funktioniert, wie auch immer, aber die zeigen natürlich nicht, wie es läuft, und die haben folgendes Problem: die sind irgendwie frisch dabei, machen jetzt 80% in einem Jahr, verlieren dann im nächsten Jahr wieder und sind dann meistens nicht in der Lage, das Ganze auszusitzen und zu sagen, okay, ich warte jetzt hier, weil das kann ja auch mal 3-4 Jahre dauern und dann gar keine Performance. Und das wird emotional natürlich richtig hart. Und wenn man aber den stetigen Weg fährt, ich kaufe ja auch Tech-Aktien. Ich habe ja eine bisschen andere Strategie als du. Also ich kaufe ja auch quasi Aktien, die steigen und Dividenden ausschütten. Das ist mein Fokus zu 90%. Und 10% kaufe ich auch Tech-Aktien hinzu. Ich stockt da immer mal wieder auf und ich spekuliere auch immer mal wieder mit ganz etwas moderneren, neueren Unternehmen. So, und das ist so eine Kombi, die ich mache. Ich weiß nicht, ob du auch sowas machst, so ein bisschen spekulieren. Nee, aber so ich habe da auch diese klare Strategie und fahre nur das und mache das immer genauso weiter und gucke auch, dass diese Spekulationen nicht so hoch sind. Und die sollten einfach lieber bei einer Strategie bleiben. Aber diese Strategie durchzuhalten, 2 Jahre dann in jedem Jahr 30-40% verlieren, ja, das ist dann auch mal oder, schwierig.
Also ich habe nicht so viel Zeit, so viele Sachen zu machen. Ich mag gerne, wenn es automatisiert läuft und dass ich mich nicht kümmern muss. Aber wie du schon sagst, du stufst das Risiko ein und reduzierst dann die Gewichtung von einem hohen Risiko. Also du spekulierst, also nur 10%. Ich sehe ja auch ständig irgendwelche Depots und das ist oftmals andersrum. Also dann wird hohes Risiko auch hoch gewichtet. Und das wird zwangsläufig, wenn so Marktumschwünge kommen, einfach irgendwie kaputt gehen. Ich meine, wenn jemand mit Kryptos, P2P, mit irgendwelchen anderen Sachen, Tech-Werten super Erfolg hat, ist es auch für mich absolut okay, weil das hat mit mir, meiner Anlageform, ja auch gar nichts zu tun. Also ich gönne da jedem seine Gewinne. Schöner würde ich es natürlich finden, wenn Leute da auch mit einer gewissen Strategie arbeiten und nicht nur sagen, ich habe mal was reingeworfen und da habe ich was getroffen. Weil zum Beispiel... wir könnten jetzt sagen, du hast einen Porsche und ich habe ein Wohnmobil. Weißt du, wie ich meine? Dein Auto sieht auch toll aus, aber in meinem kann ich schlafen und kochen, weißt du? Weil ich das brauche. Ich mache dich jetzt auch nicht runter, weil du sagst, in deinem Porsche kannst du jetzt auch nicht kochen und schlafen kannst du da auch nicht. Also es gibt einfach unterschiedliche Ansätze, unterschiedliche Strategien. Und man sollte im Grunde, man kann alle Assets in seinem Depot haben. Von Anleihen, P2P, Krypto, kann man alles machen. Man sollte sie nur dem Risiko entsprechend gewichten und man sollte ein gewisses Know-how oder Wissen auf diesem Gebiet haben. Und das ist auch so der zweite Punkt. Du triffst dann eben auch oft Leute, die dann sagen, oh, du hast Krypto, wow, 40%. Wow, hast du verdoppelt, mega geil, du bist der Größte. Und dann, ja, das ist dezentral. Okay, hast du noch mehr oder gibt's noch was anderes? Oder ja, und dann irgendwer hat irgendwas gesagt. Also, weißt du, und dann ist es auch so, mein Depot besteht nun mal nur aus Dividendenaktien und aus Cash und damit kann ich extrem gut leben und habe dadurch weniger Volatilität und eben mehr Kontinuität bei der Entwicklung.
Ja, es ist auch für die meisten die beste Strategie, Dividendenaktien zu kaufen. Das ist einfach Fakt, weil Menschen sind emotional, haben Gier, Angst, Panik und wenn du Aktien kaufst, die stetig eine Dividende ausschütten und du einfach über Dekaden schaust, dass die von links unten nach rechts oben gehen oder gezeigt haben, dass das gute Unternehmen sind und du kriegst die relativ günstig, ja, dann fährst du damit eine unfassbar gute Strategie. Dividendeaktie heißt ja jetzt auch nicht, ich habe jede Aktie mit einer 9% Dividende, weil da gerade irgendwelche Probleme unterwegs sind, sondern ganz simpel, man kann sich schon ein Portfolio aufstellen mit einer 3-5% Dividendenstrategie und dann muss man aber auch dabei bleiben. Das Problem ist aber, die Leute wechseln immer wieder ihre Strategie.
Und eben, das weil sie halt sehen, dass am Nachbartisch dann doch ein besseres Essen gibt. Oder man muss auch sagen, Dividendenstrategie ist jetzt, stell dir vor, du hast jetzt 100.000 Euro. Dann kannst du demjenigen ja sagen, du brauchst auch 100.000 Euro, investieren wir jetzt breit gestreut, bla bla bla. Und dann hat er 3,5% Dividendenertrag netto, 3.500 Euro. Dann sagt er, dafür kann ich mir auch nichts kaufen. Zum einen soll es ja weiter wachsen, zum anderen kannst du davon nicht leben. Also Dividendenstrategie ist schon eine Strategie fürs Leben. Also es geht ja darum, Geld zu verdienen, wie auch immer. Und sich damit einen immer größer wachsenden Berg. Aber die meisten kommen und sagen, ich habe jetzt hier Betrag X, 50.000, 200.000, was auch immer. Und das ist jetzt mein Finale. Und dann kommen natürlich die Leute und sagen, bei P2P kriegst du 11%, bei Krypto machen wir 20-30-40% im Monat Prozent. Und dann kommst du und sagst, naja, wir machen vielleicht im Durchschnitt 15% im Jahr, wovon ungefähr 3,6 Ertrag ist.
Tja.
Ja, und dann gehen die alle weiter, ja. Aber gut, es ist halt Geschmackssache, muss halt jeder für sich selber wissen. Aber für diejenigen, die sagen, das ist das, was ich machen will und das interessiert mich, für die ist es ja auch gedacht und die können sich dann natürlich auch vergleichen und sagen, und die freuen sich dann natürlich auch, du hast ja auch auf die Notizzettel geschrieben, wenn so Werte sich nach kurzer Zeit bereits sehr gut erholen. Vielleicht sagst du mal ein paar, die wir zuletzt besprochen hatten,
Ja,
was die so gemacht haben.
wir haben einige besprochen. Und zwar zumindest, ich habe sie auch in meinen Videos angesprochen. Wir haben über sie gesprochen. Also man kann erstmal einfach mal sagen, eine Mondelez, die angesprochen wurde. Ich weiß nicht, ob wir eine Mondelez angesprochen hatten, aber das ist auch bestimmt eine Aktie, die du dir anschaust. Auf jeden Fall habe ich sie mit meinen Kundinnen und Kunden besprochen, habe eine Analyse gemacht, habe die auch an meine Kunden weitergegeben. Da haben wir jetzt schon plus 11%. Eine Nestle, also nachdem sie besprochen wurden. Nestle
Die habe ich
plus
auch.
18, plus 18, du hast ja sogar gekauft. Im Dezember hast du eben gesagt, ich habe nicht gekauft, wegen steuerlicher Thematik. Es nervt mich ein bisschen, aber es kann jeder entscheiden, wie er es machen möchte. Wäre auf jeden Fall jetzt nicht zwangsweise schlecht gewesen. PepsiCo, die habe ich gekauft zum Beispiel. Das ist mal plus 6%, nachdem ich gekauft habe. Ein Kunde von mir hat noch abgewartet und hat dann, der wird wahrscheinlich plus 10% oder irgendwas sein, plus 8% jetzt schon. Und das ist gar nicht so lange her, als ich das gepostet habe, auch ein YouTube-Video zu gemacht habe, wo ich
Ja,
gesagt habe,
eben, ja.
Mondelez und PepsiCo sind für mich aktuell interessant. So, und dann hätte man jetzt schon eine Performance allein damit von etwa 10% gemacht, zusammengerechnet. Und man kann auch mit ganz langweiligen Aktien, Basiskonsum, die in Krisenzeiten weniger abverkauft werden in der Regel, kann man auch ordentliche Performance machen. Besonders hat sich mal einer beschwert hier, du hast mal angesprochen oder ihr habt angesprochen, die Nestle und da passiert gar nichts. So, und ich habe gesagt, hier Leute, das ist eine Strategie fürs Leben, wie du es gerade gesagt hast, für mehrere Jahre. Nicht einfach nur einmal kaufen, hoffen, in 2 Wochen steigt die, sondern also die wollen alle Pump and Dump machen oder was, ich weiß es nicht, aber so läuft es nicht. Das ist eine Strategie, die man langfristig fährt, Dividenden kassiert und auch reinvestiert. Man darf ja auch nicht vergessen, die Dividenden, die reinkommen, wenn die zweistellig pro Jahr erhöhen oder sagen wir mal zwischen 5 bis 10%, das ist ja auch eine richtige Performance, ein richtiger Schneeball, der dann ins Rollen kommt irgendwann, weil die werden ja
Richtig,
immer größer. Reinvestieren wird immer größer. In USA gibt es den bekannten DRIP, Dividend Reinvestment Program. Das gibt es in Deutschland eher weniger. Bei der ING gibt es das zum Teil als ab einer gewissen Ausschüttungshöhe. Ich glaube, ab 75 € pro Ausschüttung kann man das auch direkt machen lassen. Mittlerweile bieten es auch hier und da Neobroker an. Aber das kann auch helfen, einfach das Geld wieder automatisch reinvestieren zu lassen. Man kann es aber auch einfach selbst in die Hand nehmen und selbst
Eben,
investieren.
ja.
Das ist zum Beispiel, was ich mache.
So
Aber
mache ich
das
das auch, ja.
sieht jetzt auch nicht schlecht aus. Genauso kann ich immer wieder sagen, ich habe jetzt nachgekauft. Vielleicht kannst du ja auch noch mal was zu anderen Aktien gleich sagen. Ich habe nachgekauft, eine Realty Income zum Beispiel noch mal aufgestockt. Erstmal habe ich die Dividenden jetzt reinvestiert, dann noch ein bisschen mehr. Und die sieht für mich jetzt auch nicht unbedingt so schlecht aus zum aktuellen Zeitpunkt, obwohl die schon gestiegen ist. Und dann habe ich ein bisschen spekuliert mit einer Celsius Holdings. Das ist so in meiner maximal 5 bis 10% Spekulation. Celsius Holdings, also Energy Drinks, ja, so ein bisschen wie eine Monster Beverage, nur eher auf gesünder. Und als die jetzt Übernahmen bekannt gemacht haben und so weiter. PepsiCo besitzt einen Teil von Celsius Holdings. Ich glaube, da könnte auch noch mehr kommen, die könnten noch mehr übernehmen, aber naja. Und ich spekuliere auch schon mal und habe so einen kleinen Teil, einen Hebel-ETF. Und zwar auf den Nasdaq. Das mache ich. Aber auch, wie gesagt, alles nur kontrolliert unter 5%, besonders bei so einem Hebel-ETF. Ja, das ist was, was man verstehen muss, wo man Totalverlustmöglichkeiten hat. Und der größte Sektor bei mir ist jetzt Basiskonsum, habe ich ja eben schon mal angesprochen. Also, und viel muss ich sagen, ich habe jetzt nochmal nachgeschaut. In letzter Zeit habe ich nicht gekauft. Also nur Celsius und Realty Income, bisschen spekuliert, aber sonst habe ich nicht sonderlich viel zugekauft, muss ich ehrlich sagen. Wie sieht es bei
Also
dir aus?
die letzte große Welle, wo ich gekauft habe, war im Sommer.
Ja.
Mai, Juli, August. Danach
Ich
nur noch
auch.
vereinzelt. Ich habe eher auch verkauft. Eine Broadcom habe ich verkauft, eine Walgreens habe ich verkauft, nachdem die jetzt auch die Dividende gestrichen haben. Es war eben meine kleinste Depotposition. Jetzt muss ich überhaupt mal gucken, wer jetzt meine kleinste Depotposition ist. Habe ich noch gar nicht geschaut. Ja, ansonsten halte ich mich im Moment auch zurück. Es gibt nicht mehr so viele interessante Sachen. Und ja, beim US-Dollar hatten wir schon gesprochen. Mein Anteil liegt, glaube ich, bei 47% im US-Dollar. Das ist auch für mich okay. Mehr als 50 möchte ich da nicht haben. Und im Moment ist der US-Dollar einfach teuer. Also das ist für mich dann, ja, wenn ich mir jetzt was kaufe und die Währung geht zurück, dann habe ich, ohne dass was passiert ist, nur ein Minus gemacht. Erstmal, das brauche ich erstmal nicht. Ist da nicht so spannend. Eins habe ich mir noch aufgeschrieben zum Thema Besteuerung der Dividenden. Ich habe natürlich auch, ich versuche hohe Dividendenbesteuerungen zu vermeiden. Mhm. Sowas wie Frankreich habe ich gar nicht im Depot. Schweiz habe ich jetzt zwei Werte, Nestle und Roche, aber auch nur gering gewichtet. Das hat man halt einfach so als, ich sag mal, Depot-Stabilisator einfach mit drin. Aber es werden immer irgendwie verhältnismäßig kleinere Positionen bleiben, weil der hohe Ertrag, der Ertrag wird ja hoch besteuert. Und das mischt sich natürlich allerdings bei mir auch mit anderen günstigen Besteuerungsmöglichkeiten. Und so habe ich mir mal ausgerechnet, meine tatsächliche Besteuerung im Jahr 2023 bei Dividenden lag bei 8,5. Und im letzten Jahr konnte ich das auf 7,2 verbessern. Also das sind immerhin 1,3 Prozentpunkte weniger. Das macht auch was aus. Und liegt zum Beispiel daran, dass ich mich von einigen deutschen Werten im letzten Jahr getrennt habe, die alle so 25-26% Steuern gezahlt haben. Und wenn man dann so ein bisschen umschichtet in andere Werte wie britische Werte, australische Werte, in Singapur habe ich zum Beispiel auch ein paar Werte gekauft, zwei, dann kommt man da mit einer 0% Besteuerung schon sehr gut an so niedrige Werte. Für mich ist so, alles, was unter 10 ist, ist okay. Also ich muss da nicht weiter mein Depot irgendwie durchquetschen. 7,2 ist okay. Und wenn ich jetzt auf 8,9 wiederkomme, ist es auch okay. Zum Beispiel Freenet, weil wir es angesprochen hatten, ist zum Beispiel ein Fall. Freenet hat all die Jahre eine steuerfreie Dividende ausgeschüttet.
Ja.
Und die wurden aus dem Einlagenkonto und so weiter, kann man sich ja mal, kann man ja mal googeln, wurden die bezahlt. Das heißt, der Einstandskurs wurde dadurch um den Anteil der Dividende reduziert. Also wenn eine Aktie 20 Euro kostet und die Dividende sind 2 Euro, dann hast du die 2 Euro brutto und netto gleich bekommen. Aber dein Einstandskurs wurde von 20 auf 18 reduziert. Das heißt, wenn du die dann irgendwann mal verkaufst in 10 Jahren, dann hast du vielleicht einen Einstandskurs nur von 6 Euro. Und wenn die dann 30 kostet, dann hast du praktisch 24 Euro Gewinn gemacht und dann kriegst du halt die Besteuerung über die Kursgewinnbesteuerung. Unterm Strich mag das Vor- oder Nachteil haben. Für mich als Investor mit einer gewissen Steuerbefreiung hier in Thailand war natürlich eine steuerfreie Dividende von Freenet immer sehr angenehm, weil die Kursgewinnbesteuerung ja für mich da auch nicht geht. Und leider wird jetzt die Freenet-Aktie in diesem Jahr zum Teil besteuert. Ich weiß noch nicht, wie viel. Das haben sie noch nicht kundgetan. Das machen sie wahrscheinlich die Woche.
Ich hab's gelesen.
Und im nächsten Jahr wird sie voll besteuert. So, das heißt also, ist meine größte Depotposition, die hat ja auch nicht einen geringen Ertrag. Da wird von heute auf morgen bei mir im nächsten Jahr spätestens ein richtig großer Anteil wegfallen, nur durch die Besteuerung. Und das ist für mich daher der Grund, mich von dieser Aktie dann einfach auch zu trennen, den Anteil zumindest stark zu reduzieren und dann eben das Kapital in andere Werte umzuschichten. Und weil einfach nur so zuschauen, wie da jetzt 25-26% Besteuerung stattfindet, das muss ich jetzt auch nicht machen. Da gibt's genug Alternativen. Selbst wenn ich hier in Thailand mir Unternehmen raussuche, habe ich nur eine Besteuerung von 10%, ist auch okay. Aber ich denke, da werde ich schon irgendwas finden. Erträge, ich glaube, die Dividende ist momentan bei 6%. Da gibt's ja mittlerweile auch sicherlich ein paar Alternativen, wo man vergleichbare Erträge erzielt.
Ja, Steuern ist immer ein großes Thema. Ja, also wenn ich überhaupt keine Steuern irgendwo haben möchte, dann gibt's auch Leute, die sagen dann.
Das kriegt man auch hin, ja.
Ich kaufe, also ich meine, entweder ziehe ich irgendwie weg und werde gar nicht besteuert, aber dann habe ich trotzdem noch die Quellensteuer. Aber dann kaufe ich halt eine Berkshire Hathaway. Ja, wenn ich irgendwie mit meinen Erträgen gar nicht besteuert werde, da kann ich aber nicht von leben. Und ich habe auch dieses emotionale Problem, wenn sich eine Berkshire 2-3 Jahre gar nicht bewegt, weil Buffett nur Cash ansammelt. Jetzt sind sie ja krass gestiegen. Aber dann stehe ich auch da und weiß nicht, was ich machen soll. Ich muss halt eine klare Strategie haben. Das ist immer wieder, also ich muss ganz klar wissen, wann ist mir was zu viel? Wann verkaufe ich welche Aktie? Wann gehe ich raus? Ich schreibe mir zum Beispiel auf meiner Checkliste, bei jedem Kauf schreibe ich mir auf, warum ich dieses Unternehmen im Portfolio habe, und wenn die Story nicht mehr da ist, das nicht mehr passt, dann schmeiße ich die erst raus. Ansonsten bleibt die liegen. Wenn die Story immer weitergeht, dann bleibt die liegen. Ich verkaufe ja nicht, zum Beispiel, wenn das eine gewisse Höhe erreicht, weil ich merke, ich liege da nicht sonderlich richtig, sondern ich lasse es einfach liegen. Da fahre ich besser mit. Und ich kaufe halt günstig ein und lasse dann liegen. Aber man kann natürlich auch mal Gewinne mitnehmen.